In 2 Wochen haben wir ja Ostern und wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Für viele ist es auch eine Fastenzeit. Ich weiß nicht, wer von euch das auch macht, Fasten. Und Fasten- und Bußzeit gehört da in diesem Kontext normal immer zusammen. Und auch die Adventszeit ist interessanterweise auch eine Fasten- und Bußzeit. Bei beidem ist es so, dass es mittlerweile in dem, wie wir so mit dem umgehen, irgendwo eine Prägung reingekommen ist, die manchmal schwierig zu verstehen ist, sowohl mit dem Fasten als auch mit der Buße. Und in dem letzten Gemeindebrief hat der Jörg ja einen Artikel geschrieben und da auch eine Buchempfehlung abgegeben, also der Jörg Kessler. Die Buchempfehlung hieß der Titel »Keine Erweckung ohne Buße«. Hat mich sehr angeregt, da weiter drüber nachzudenken, gerade auch, weil wir ja in der Passionszeit uns befinden. Und ich stelle dann fest, dass wir sehr oft eine Vorstellung haben oder Buße mit was verbinden, was uns an einen Polizisten erinnert. Im Straßenverkehr, ich fahre zu schnell, ich fahre über die rote Ampel, ich werde erwischt, der Polizist nimmt mich dann zur Seite, sagt mal, jetzt machen wir hier mal Führerschein und Fahrzeugkontrolle, wissen Sie, was Sie gerade gemacht haben und so weiter, ja, alles klar. Das Knöllchen oder die Knolle, die ich dann kriege, je nachdem, ist dann das, was ich als Buße sehe. Und dann ist so, dass ich, wenn ich um Buße, wenn es um Gott geht, genau gleich denke. Als ich meiner Tochter sagte, der Deborah, um was es geht in der Predigt, sagt, guckte sie mich ganz komisch an. Und auch der Lutz, der das vorher oben anschrieb, auch ganz komisch geguckt, freudige Buße, darum soll es gehen. Erstmal mit Fragezeichen, aber auch mit einem Ausrufezeichen. Weil manchmal denken und leben wir auch so, als würden wir, wenn es um Gott geht, genauso einen Polizisten vor uns haben. Und wir kennen sogar aus Kinderliedern, ich kenne das Lied noch aus meiner Kindheit, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich und er sieht, was du tust. Das ist richtig, er macht es, aber mit ganz anderer Intention, als ich das vielleicht denke. Wenn ich so das erlebe, dann ist es ja oft eine unangenehme Empfindung oder ich empfinde das als unangenehm, in so einer Situation drin zu sein. Der Polizist ist da und sagt mir, das hast du jetzt falsch gemacht und ich sehe mich dann so auf der Anklagebank. Dieses ging auch dem Luther so. Wir haben ja dieses Jahr so ein besonderes Jahr, auch wo es ums Verhältnis zum Luther geht und auch was er so gemacht hat, der Thesenanschlag. Er dachte auch sehr lange, ich muss irgendwas leisten, irgendwas tun, um Gott zu gefallen, um einen gnädigen Gott zu bekommen. Bis er dann entdeckte, dass allein Glaube, allein Gnade und allein Schrift und letztlich allein Christus wichtig ist. Und wenn ich so ehrlich bin bei mir, dann stelle ich fest, dass ich immer wieder auch Dinge entdecke in mir, wo ich mir sage, da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Das sind Dinge, die man dann mit sich herumträgt und vielleicht kennt ihr das ja auch, wo man versagt hat, wo man dann selber vielleicht andere verletzt hat oder auch verletzt wurde und dann falsch reagierte. Und wo es alles andere als gut lief. Und wo auch die Bibel von sagt, das ist Sünde. Das entdecke ich. Und das ist dann meistens eine sehr unangenehme Situation, weil die ist auch geprägt mit Schamempfinden. Mit dem, dass ich sage, jetzt entdecke ich mein Verhalten, ich empfinde Scham und ziehe mich dann zurück. Und wenn dann auch noch einer von Buße redet, dann wird es ja noch viel schlimmer, dann fühle ich mich von vorn bis hinten schlecht. So ging es auch dem Luther in der Zeit, damals und auch anderen, da gab es dann auch sogar Selbstkasteiungen, man hat sich dann selber bestraft, wenn man was falsch gemacht hat, ausgepeitscht oder sich Schmerzen zugefügt, um irgendwie zu bewirken, dass das jetzt eine Buße wird, die Gott gefällt, zur Wiedergutmachung. Auch wenn man das heute nicht so machen, ich denke schon auch, dass diese Art Religiosität in uns stecken kann. Und da möchte ich ein paar Gedanken dazu bringen, weil die Bibel malt uns ein anderes Bild von Buße. Und das möchte ich beleuchten. Buße hat nichts mit einem Gott zu tun, der wie ein Polizist agiert. In der allerersten Predigt, wo wir von Jesus lesen, dass er was sagt, geht es um genau das Thema. Wir können das nachlesen. In Markus Kapitel 1, Vers 15, dort sagt Jesus, der aus dem Himmel kommt, der Sohn Gottes ist, der allen Einblick in alle Schrift hat, der alle Weisheit hat, der sagt dort, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt ans Evangelium. Jesus war der Meinung, dass in diesem Satz das Schönste, das Wichtigste, das Beste ausgesagt wird, was der Mensch wissen muss, wenn es um Gott geht. Aber in unserer Vorstellung von Buße denken wir, oh Mann, das ist ziemlich anstrengend, das ist mühsam und es macht mir ein schlechtes Gewissen. Und Jesus redet, tut Buße und glaubt ans Evangelium. Und wir denken oft, wenn wir Buße hören oder wenn wir auch an Glauben denken, es geht hier um Moral. Es geht um das, was richtig und falsch ist, um das, wo ich versagt habe oder wo mir manchmal gesagt werden muss, dass ich versagt habe. Aber bei Jesus ist es anders. Buße ist hier keine bittere Pille, sondern es ist der Zusammenhang zwischen Buße und Evangelium. Buße und dem Glauben ans Evangelium. Ich möchte kurz anschauen, weshalb das zusammenkommt. Weshalb nennt Jesus hier beides? Wenn Buße und Glauben ans Evangelium getrennt werden, was passiert dann? Dann verkommt Buße zu einer bloßen, hohlen Religiosität. Und auf der anderen Seite, Glauben ans Evangelium geht nur über Buße. Und Jesus erzählt eine Geschichte, und das ist auch die Grundlage für die Gedanken, die ich jetzt noch bringen möchte, wie Gott als Vater so ist und möchte uns mit dieser Geschichte auch Buße erklären. Könnt es auch mitverfolgen, dann im Lukas-Evangelium ist der Text, der oben auch angeschrieben war, Kapitel 15, von Vers 11 an. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, aber auch in bekannten Geschichten gibt es immer wieder neue Dinge zu entdecken. Es geht um einen jungen Mann, der in seiner Beziehung zu seinem Vater ziemlich viele Missverständnisse hatte. Er interpretierte Dinge falsch und irgendwann lief er dann davon, schlussendlich ist er abgehauen. Er endet dann oder kommt dann in ein Land, in dem er sich nimmer auskennt. Und in dem Land, da kann er ganz, ganz viele Dinge tun. Und er spürt seinen Vater nicht mehr hinter sich, der ihn beobachtet. Er ist im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also nicht in Amerika, das kann auch Deutschland sein. Und dann kann er endlich tun und lassen, wie er will. Kann konsumieren, was er möchte. Legales oder Illegales, alles ist hier möglich. Und er hat alle Freiheit, aber in aller seiner Freiheit hat er keine Orientierung. In seinem Herzen weiß er nicht, was gut ist und was falsch ist, was ihm gut tut oder was ihm nicht gut tut. Alles ist möglich, aber wenn ich nicht weiß, was gut ist und wenn ich nicht weiß, wie mir das gut tut, dann kann das an sich Gute schlecht werden und mir schaden. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Das kann Arbeit sein, das kann Essen sein, das kann Trinken sein, das kann Sexualität sein. Und dann trifft er einige falsche Entscheidungen und er wird dann innerlich verletzt und er trägt dann falsche Dinge mit sich rum. Und die Sünde in seinem Leben macht sich breit, nimmt ihn gefangen. Und so ganz total am Ende und runtergekommen, tiefer wie es nimmer geht, kommt er dann auf den Gedanken, ich könnte doch mal meinen Vater fragen. Ich frage mich, welches Bild hatte der von seinem Vater? Der wird mich doch sicherlich jetzt zusammenstauchen, weil er macht sich ja Gedanken darüber. Und er wird mir dann sagen, jetzt bist du nimmer mein Sohn. Und er legt sich so in Gedanken Worte zurecht, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und diese Aussage stimmt, die ist wahr. Er hat gesündigt gegen den Himmel und gegen seinen Vater. Er hat sein Ziel total verfehlt. Er hat Dinge in seinem Leben gemacht, auf die er nicht stolz ist. Und er hat Dinge gemacht, die auch tiefe, unschöne Spuren in seinem Leben hinterlassen haben. Bis hierher stimmt es. Er hat gesündigt gegen seinen Vater, gegen den Himmel, gegen Gott. Das ist ein Fakt. Aber jetzt kommt Religiosität in reinst Form hinzu. Jetzt sagt er nämlich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Wir glauben tief innen drin, dass unser Versagen unseren Wert, den wir vor Gott haben, beeinflusst. Ich habe hier einen 50-Euro-Schein. Mit diesem 50-Euro-Schein kann ich einkaufen und es ist ganz klar definiert, was ich kriegen kann für 50 Euro. Je nachdem, in welchen Laden ich gehe, kann es unterschiedlich sein. Der ist ganz neu, ich habe ihn vorher von der Bank geholt, habe mir sagen lassen, das kostet jetzt auch was. Dieser hat 50 Euro wert. Wenn ich den jetzt so zerknittere, wie viel hat er noch wert? 50 Euro. Und was ist jetzt noch wert? Der hat immer noch 50 Euro. Und genau dieses weiß der Sohn nicht. Er denkt, sein Wert hängt an dem, wie sein Verhalten ist. Obwohl das, was er gelebt hat, was sein Verhalten war, was sein Versagen war, Spuren in seinem Leben hinterlassen hat, so wie bei diesem Geldschein auch, ist er immer noch gleich viel wert. Beim Euroschein wissen wir das. Gut, man freut sich nicht über so einen verknitterten, aber wir wissen, er ist immer noch gleich viel wert. Bei Gott denken wir, ist es manchmal anders. Warum? Beim Euro haben wir es verstanden. Warum denken wir, dass Gott anders ist, wenn es um uns geht, um unser Versagen geht, mit dem wir ja auch leben? Dass er denkt, wir sind dann weniger wert. Gott sagt doch, dein Wert ist gleich. Und der Wert misst sich doch an dem Preis, der bezahlt wurde. Wenn ich was kaufe, was 50 Euro kostet, dann ist es mir 50 Euro wert gewesen. Also der Wert hängt doch am Preis und Gott zahlte doch einen unendlich hohen Preis für uns, dass wir seine Kinder sein können. Das heißt, das sind wir ihm wert. Den unendlich hohen Preis, nicht die 50 Euro. Und Gott sagt hier, dein Wert ist gleich. Der Vater sagt, dein Wert ist gleich. Ich liebe dich bedingungslos. Gott liebt uns bedingungslos. Und dennoch sagt Gott uns auch ganz klar, du kannst so weiterleben, wie du denkst. Du kannst weiterleben und dich nicht an mir orientieren. Aber du musst ganz klar wissen, dass dich das dann zerstört. Das wird dir schaden, das wird dich kaputt machen, das wird dich unschön machen, so wie mein Geldschein eben. Das ist bedingungslose Liebe. Und das Problem von dem jungen Mann in der Geschichte ist, er kennt seinen Vater nicht so, dass er ihn bedingungslos liebt. Und deshalb muss er in seinem Leben erst alles Mögliche ausprobieren und muss alles Mögliche an Zerstörung und Zerbruch in sein Leben reinkommen, bis er dann irgendwann dran denkt, jetzt will ich zurück zu meinem Vater gehen. Und viele Menschen kommen so zum Glauben, dass sie erst dann, wenn ihr Leben zerbrochen ist und total da niederliegt, sich an Gott wenden. Wir haben einen Mann kennengelernt, den Herrn Sorger. Er war Turbinenwärter in Süddeutschland. Sein ganzes Leben lang wollte er nichts von Gott, Gemeinde, Glauben wissen. Alkoholiker seit vielen Jahrzehnten. Kurz vor Weihnachten wurde ihm dann gesagt, dass er bald sterben wird, weil alles kaputt ist, die Leber zerfressen, der ganze Körper ist zerstört. Und ein Freund von uns hat mit ihm gesprochen, immer wieder, ihn darauf angesprochen, auf Glauben, auf Gott. Und auf dem Tode, auf dem Sterbenbett, kehrt der Mann um zu Gott und sagt dann, dass Jesus in einer unvorstellbaren Realität anwesend ist auf dem Sterbebett. Dass Jesus ganz reell da ist und ihn tröstet. Und entscheidet sich dann auf dem Sterbebett noch für den Herrn. Letzte Woche wurde er beerdigt. Auch wir leben oft so, als dass wir nicht wissen, wie Gott der Vater ist. Dass wir da das mit der bedingungslosen Liebe gar nicht so richtig einordnen können. Zu dem älteren Sohn möchte ich gleich noch was sagen. Bleiben wir nochmal bei dem jüngeren Sohn und schauen den uns nochmal kurz an. Jetzt will ich zurückgehen und ich weiß aber nicht, wie mein Vater reagieren wird. Und jetzt kommt die Taktik des Teufels rein, der unseren Wert runterreden will. Der will uns sagen, du hast versagt und du bist nimmer so viel wert. Aber liebe Geschwister, es ist doch normal, dass wir versagen. Es ist doch normal, wir sind Menschen und für unser Versagen ist doch Jesus gestorben am Kreuz. Deshalb kommen wir doch hier zusammen. Vor 2000 Jahren am Kreuz wurde es klar gemacht. Und wenn wir heute hier Brot und auch den Saft zu uns nehmen, dann denken wir doch daran, Christus hat es stellvertretend für uns gemacht. Und in Buße geht es doch genau darum, dass jemand anders den Preis bezahlt hat und ich das annehmen kann. In Buße geht es nicht darum, dass ich was tun muss, dass ich was abarbeiten muss, sondern ein anderer hat schon alles getan. Und das ist doch die gute Nachricht. Und deshalb Buße und gute Nachricht gehört zusammen. Buße heißt doch in Hingehen. Diese bedingungslose Liebe zu verstehen, das hat Auswirkungen. Momentan hören wir davon, dass unter den Persern im Iran die am schnellsten wachsende Gemeinde in der Welt gibt. Menschen aus dem Islam kommen zum Glauben, weil sie genau dieses verstehen. Gott liebt mich bedingungslos. Er schenkt mir Vergebung. Und dann ist es doch die größte Selbstverständlichkeit für mich, dass ich ihm mein ganzes Leben gebe. Aber nicht um Wert zu bekommen, sondern als Reaktion darauf, auf diese bedingungslose Liebe. Und so stehen zum Teil in den Großstädten Büchertische im Supermarkt und dort werden Bibeln verteilt oder Schriften verkauft. Ich weiß nicht genau was. Aber die erste religiöse Lüge in dieser Geschichte von dem so bekannten verlorenen Sohn ist: Mein Wert ist abhängig von meinen Taten. Ich bin weniger wert, meine Kindschaft ist in Abhängigkeit von meinen Taten. Und das ist eine fromme Lüge, die nicht stimmt. Wenn eins von unseren Kindern, eins von deinen Kindern nach Hause kommt und es hat wirklich Mist gebaut und so richtig in die Hose gegangen, ein Desaster, dann sagen wir ja auch nicht, jetzt bist du nicht mehr mein Kind. Jetzt will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Jetzt hast du so richtig verkackt. Ende. Geh. Sondern wir nehmen uns in den Arm. Jeder normale Elternteil nimmt es in den Arm, fängt an zu trösten und hilft, mit den Konsequenzen umzugehen. Und bei Gott, da denken wir, ist es anders. Weshalb? Schau in dein Leben, wenn du versagt hast, wenn ich feststelle, dass ich versagt habe, dass ich Sünde in meinem Leben irgendwo entdecke, die da ist und die oft vorkommen kann, laufe ich dann gleich voller Freude zu Jesus? Ja oder nein? Was macht ihr? Beantwortet es für euch selbst. Oder laufe ich nicht viel, viel länger noch mit einem schlechten Gefühl, mit einem schlechten Gewissen rum, weil ich dieses Ding mit mir rumschleppe, was da falsch lief? Und ganz leicht ist da das Gefühl da von Schuld und von Scham und von Peinlichkeit und es will mich fesseln. Und dann bleibe ich lieber in der Sünde hocken und schleppe das mit mir rum, anstatt dass ich hingehe zum Vater, renne und sage, bitte nimm mir das weg, vergib es mir. Und dann ist es weg. Wir haben noch eine zweite religiöse Lüge, die hier in der Geschichte uns aufgetischt wird. Neben dem Wert, der abhängig ist von meinem Fehlverhalten oder von meinem Richtigverhalten, der junge Mann sagt jetzt, stell mich doch als einen deiner Tagelöhner ein. Ich will's verdienen. Ich will's verdienen. Bitte lass mich das abarbeiten. Ich werde auch ein guter Christ sein. Ich tue alles, was dann notwendig ist. Ich bin Diener, das reicht mir. Mein Wert, ich weiß, der ist nicht mehr so hoch und ich kann es mir auch nicht selber vergeben, was da gelaufen ist. Und ich kann mir auch schwer nur vorstellen, dass Gott mir das vergibt. Aber ich will es abarbeiten. Das Vaterhaus Gottes ist ein Ort, an dem schon vor 2000 Jahren entschieden wurde, von Gott selbst entschieden wurde, dass er mir vergeben möchte, dass er mich heilen möchte, dass er mich verändern möchte. Und je mehr ich das Vaterhaus Gottes kennenlerne und die Lügen vom Teufel stoppe, desto schneller laufe ich auf ihn zu. Und Gottes Geist erinnert mich doch auch daran. Er sagt mir, wenn ich ein gläubiger Mensch bin, dann höre ich das doch an. Dann sagt er mir, gerade dann, wenn ich in der Klemme bin, wieso gehst du eigentlich nicht zum Vater? Wieso bringst du das Ding jetzt eigentlich nicht zu Jesus? Aber die teuflische Lüge, die sagt mir dann, so kannst du doch nicht kommen. Bist doch nicht gut genug. So kannst du nicht kommen. Und Buße, das Umkehren und zum Vater zu laufen, hat nichts mit Verdienen zu tun. Ich muss mir doch da nichts verdienen und abarbeiten. Es ist keine Strafe, die ich abbezahlen muss. Es ist nichts, was ich ableisten muss, spenden muss, abarbeiten oder das Vertrauen wieder gewinnen muss. Und deshalb ist freudige Buße möglich. Ausrufzeichen, freudige Buße, die ist möglich. Besonders dann, wenn ich öfters versage und dann denke, oh, was bin ich denn für einen Schlechter? Es wird ja dann immer schlimmer. Und dabei ist das Vaterhaus doch offen, dahin zu gehen. Und wir lesen ja im Kolosserbrief in Kapitel 2 von Vers 13 und 14, doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Verfehlungen vergeben und er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat uns, hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. In Buße geht es nicht darum, dass ich was verdienen muss. Nicht ich muss was leisten, sondern Christus hat alles bereits getan. Es ist nicht eine bittere Pille, die ich schlucken muss. Christus hat alles bereits getan. Das hört sich einfach an und es ist auch so einfach. Und gerade darin liegt auch der entscheidende Unterschied, ob mein Glaube aufblüht oder nicht aufblüht. Das ist das Wasser, was den drei kleinen Pflänzchen draußen fehlte, die da ausgestellt waren vom Kinderstunde. Habt ihr vielleicht gesehen am Tresen? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wohin will er uns denn bringen? Auf den Weg über Wahrheit und Leben zum Vater. Er ist der Weg zum Vater. Also wenn was ist, laufe ich zu ihm zum Vater. Und jetzt schauen wir uns noch an in der Geschichte, wie der Vater hier reagiert. Ich lese hier, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, wie jeder normale Vater das machen wird. Voller Liebe und Mitleid lief er dem Sohn entgegen, schließt ihn in seine Arme, küsst ihn. Und sein Sohn sagt jetzt zu ihm, obwohl er diese Liebe, dieses Angenommensein, dieses in Arm genommen werden erlebt, sagt er zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Obwohl er Liebe erlebt, hält er an der Lüge fest. Und wir können auch hier zur Gemeinde kommen. Wir können Lieder singen, Lobpreiszeiten erleben, tolle Gemeinschaften und trotzdem noch dieser Lüge Satans glauben, dass mein Wert abhängig ist von meinen Taten. Und der Vater antwortet ihm hier nicht mit einer Belehrung, nicht mit einem Vortrag über Liebe und Sohnschaft, sondern er lässt den Sohn erleben, was es heißt, Kind zu sein. Er ruft seine Diener, schnell bringt die besten Kleider, die im Haus sind, zieht sie ihm an, gibt ihm einen Ring an seinen Finger und Sandalen an seine Füße. Die besten Kleider kriegt der Sohn, den Siegelring, mit dem er auch wieder Macht, Autorität und auch Zugang zu Ressourcen bekommt. Und Sandalen, die Sklaven liefen damals barfuß. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn dieser mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. So ist freudige Buße mit dieser Auswirkung. Noch ein Satz zu dem älteren Sohn. Der war sehr, sehr lange mit seinem Vater unterwegs. Der war immer anständig, der hat nie über die Stränge geschlagen, der ist nie abgehauen und trotzdem glaubt er dieselbe fromme Lüge wie der jüngere Sohn. Auch er glaubt, ich muss mir was verdienen. Die Sohnschaft hat was mit Verdienst, mit Arbeit, mit Leistung zu tun. Und er regt sich dann auf, weil er denkt, ich fühle mich nicht beachtet. Er denkt, er kriegt nicht die genügende Wertschätzung von seinem Vater und er muss nur buckeln. Und ich entdecke mich auch so oft wie der eine oder der andere Sohn. Und vielleicht geht es euch manchmal auch so. Und da möchte ich lernen, Buße ist der Ort, wo ich zurück ins Vaterhaus kann, wo ich umkehre und wo ich umdenke, egal wo ich bin. Ist übrigens Thema, Buße ist auch das Thema in Luthers Thesen. Wir feiern ja 500 Jahre Anschlag von den Thesen. Wenn man sie liest, ganz, ganz viel geht es um Buße. Die erste These heißt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und glaubt ans Evangelium, hat er gewollt, dass unser ganzes Leben, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und er erklärt später, was er mit Buße meint. Umkehren in die offenen Arme Gottes ist Buße. Und Jesus redet auch davon, dass Buße der Ort ist, wo ich zurück ins Vaterhaus Gottes komme, wo ich umkehre, umdenke und so schnell wie möglich wieder zu Gott, dem Vater, laufe, durch ein Gebet, durch eine innere Entscheidung zurück an den Ort kehre, wo ich Vergebung, wo Annahme, wo Veränderung, wo Klarheit und Wahrheit ist. Und eine freudige Buße, ein Umdenken, kann ich heute auch machen, könnt ihr heute auch machen, wenn ihr denkt, dass es dran ist. Und Jesus bitten, hilf mir, anders über den Vater zu denken. Und das ist der zentrale Punkt für ein frohes, erfülltes Christsein und für geistliche Frucht. Umkehren, zu Jesus laufen, diese freudige Buße tun. Ganz schnell und fröhlich mit allem zum Vater zu kommen. Unsere Kinder hatten vor ein paar Wochen einen Autounfall. Die haben sich mit dem Auto ein paar Mal überschlagen. Ihnen selber ist, Gott sei es gedankt, nichts Schlimmes passiert. Ein paar Kratzer. Das Auto war Schrott, ist immer noch Schrott. Aber wir waren sehr dankbar und froh, als wir sie dann wieder in den Arm nehmen konnten, dass sie noch da sind, dass sie bei uns sind. Und wohin gehe ich, wenn es in meinem Leben Schrott gibt? Lass uns lernen, zum Vater zu laufen und den Schrott bei ihm ablegen. Bei uns zu Hause in unserer Wohnung ist der zentrale Ort, wo wir uns alle zusammenkommen, die Küche. Und dort im genaueren der Tisch, an dem wir essen, der Esszimmertisch. Vielleicht ist es bei euch auch so, ich weiß es nicht. Und so ähnlich stelle ich mir auch das im Vaterhaus Gottes vor. Da ist auch eine Küche. Ob das ist, weiß ich nicht, aber ich stelle mir das so vor, wohin wir jederzeit kommen können. Und auch das Abendmahl, was wir hier gleich noch feiern miteinander, ist ja das Symbol, die Erinnerung daran, dass Jesus am Kreuz starb, damit ich im Alltag freudig Buße leben kann, umkehren kann, umdenken kann. Mit allem Versagen in allen Lebenssituationen des Alltags, ob es an der Arbeit ist, wo der Chef schwierig ist, oder mit meinen Schulkollegen, Kameraden, oder mit meiner Frau. Wenn es Stress gibt, sofort hinzulaufen zum Kreuz und Vergebung in Anspruch nehmen. An den Esszimmertisch Gottes kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche Vergebung und ich will auch anderen vergeben und ich möchte auch lernen, weshalb ich so und so reagiere und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, es dann zu ändern. Und ich kann euch sagen, wir erleben das ja auch. Wir waren im Urlaub, es war wunderschön, Sonne, tolle Wohnung und wegen irgendeiner Kleinigkeit zerstreitet man sich. Und dann sind es die Kleinigkeiten, die dann wirklich dicke Luft machen. Und wenn wir dann nicht lernen oder nicht gelernt haben und praktizieren, sofort mit dem ins Vaterhaus Gottes an den Küchentisch zu laufen, dann wird unsere Ehe leiden, dann wird unsere Beziehung, wird unsere Freundschaft leiden und vielleicht sogar kaputt gehen. An den Tisch Gottes kommen wir von ganz unterschiedlichen Seiten. Der eine kommt von da, der andere von da und einer hatte so eine Woche. Und deshalb kann ich, und fällt es mir auch leicht, dem anderen zu vergeben, wenn er so ganz anders drauf ist. Am Tisch Gottes entscheidet sich das. Wenn ich sehe, mein Bruder kommt zu mir und ich komme dorthin, ich möchte Vergebung für den Mist, den ich fabriziert habe, mein Bruder, meine Schwester möchte es auch, dann kann ich ihm nicht sagen, dir vergebe ich nicht und will selber Vergebung in Anspruch nehmen. Und keiner von uns kommt zum Kreuz und hat irgendwas mehr zu bringen als das Bedürfnis nach Vergebung. Wir können nichts mehr bringen unter das Kreuz, was da irgendwas bringt, als nur das Bedürfnis nach Vergebung. Und unterm Kreuz sind wir alle gleich bedürftig. Buße ist Alltag. Im Alltag zum Kreuz kommen. Umkehren, umdenken, zum Kreuz kommen und nicht länger der Lüge Satans aufsitzen, dass mein Wert vor Gott, was abhängig ist von meinem Verhalten, dass ich da was verdienen muss. Mit Jesus mutig voranzugehen, nichts mehr selber verdienen zu wollen, denn er hat den Preis bezahlt, damit ich Buße, freudige Buße in meinem Alltag leben kann, freudige Buße, indem dass ich hinlaufe zum Kreuz, zu Jesus und ihn um Vergebung bitte. Und Jesus, wie gesagt, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er führt uns immer zum Vaterhaus. Und jetzt darf ich euch einladen, gleich am Tisch unseres Vaters Platz zu nehmen. Anteil zu nehmen an der Tischgemeinschaft mit unserem Herrn. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du herzlich eingeladen, hier vom Brot und Saft zu nehmen. Und wenn nicht, dann frag dich doch, warum nehme ich eigentlich Vergebung nicht in Anspruch? Warum bitte ich nicht Jesus heute darum, dass er mir meine Sünden vergibt? Nimm dir Zeit zum Nachdenken, zur Ruhe, aber sei gewiss, Jesus liebt dich bedingungslos. Und er will, dass uns das klar ist. Und was willst du, dass er dir vergibt? Bring es zum Kreuz und tu darüber freudige Buße. Lauf in Gottes Arme, er liebt uns bedingungslos und er vergibt die Sünde. Und dann genieße die Zeit mit deinem Vater in der Tischgemeinschaft. Wir singen noch zwei Lieder vor der Mahlfeier.